Wir freuen den Jugendpfarrer, der unternimmt mit jungen Leuten eine Studienreise nach Israel. Und nach vielen Stationen, da kommen sie natürlich auch an den See Genezareth und wollen natürlich dort, wie sich das so gehört, eine Bootsfahrt unternehmen. Als der Jugendpfarrer die Preise hört, da spielt der verrückt, da sagt er, das kann doch wohl nicht wahr sein, für so viel Geld eine Überfahrt. Der Bootsmann, der verteidigt seinen Preis natürlich und sagt, bedenken Sie, das ist der See Genezareth und das ist das Wasser, auf dem Jesus doch gegangen ist. Prompt kommt als Antwort von dem schlagfertigen Jugendpfarrer, bei den Preisen ist es auch kein Wunder, dass er zu Fuß gegangen ist. Liebe Freunde, ich möchte euch heute von einem erzählen, der dort arbeitet, wo andere Urlaub machen. Der sitzt nämlich am See Genezareth im Strand und buddelt da rum und hat dort seine Netze ausgebreitet und er muss also die Netze wieder in Ordnung bringen. Und dazu kommt noch, dass er recht frustriert ist, denn die Arbeit, die er die ganze Nacht gemacht hat, die war erfolglos gewesen. Aber ausgefahren, hat er seine Netze ausgeworfen und hat sie wieder eingezogen und nichts gefangen. Einige Betriebe mussten schon durchdicht machen, dachte er sich, während er so die Netze flickte. Wenn wir nicht bald erfolgreicher sind, dann können wir auch noch unseren Laden zumachen. Plötzlich hört er Stimmen, schaut auf und sieht, wie da wieder mal so ein Wanderprediger kommt, der so einen Schwarm von Leuten hinter sich herzieht, so ein Wanderprediger, der Weisheiten den Leuten verklickern will. Kommt mir bloß nicht zu nahe, denkt sich der Simon Petrus, so heißt er. Lasst mir bloß meine Ruhe, lasst mir bloß meinen Frieden, jetzt kann ich überhaupt niemanden mehr gebrauchen. Und er repariert seine Netze. Und als der Prediger näher kommt, da kennt er diese Stimme, war das nicht die Stimme von dem Mann, der vor einigen Tagen erst im Haus der Schwiegermutter gewesen ist und der die Schwiegermutter vom Fieber geheilt hat? Da sieht sich den Mann an und erkennt natürlich Jesus. Und Jesus, der kommt auf ihn zu, auf den Mann, der seine Ruhe haben will, der mit seinen Problemen schon genügend zu tun hat, und spricht den Simon Petrus an und sagt, ich fahre dein Boot, fahr mich bitte ein Stück hinaus, ich will zu den Leuten reden. Er benutzt also das Boot so als schwimmende Kanzel. Mittendrin im Alltag kommt Petrus mit Jesus zusammen. Mittendrin in seiner Arbeit wird er von Jesus angesprochen. Mittendrin in seinem Frust merkt er, dass Jesus sich für ihn interessiert. Und mittendrin in seiner Erfolgslosigkeit lässt er Jesus an sich ran und macht nicht zu. Das kann passieren, dass du gerade in Situationen, wo du überhaupt nicht damit rechnest, dass du da von Jesus angesprochen wirst. Du bist vielleicht hier in dem Camp, weil du sagst, ich muss mal abschalten vom Alltag, ich muss mich mal erholen, muss Freunde treffen, neue Bekanntschaften schließen, ist ja okay. Du bist vielleicht auch in dem Camp hier, um Ablenkung zu kriegen, ist auch okay. Aber du musst damit rechnen, wenn du in diesem Camp hier bist, dass Jesus dich hier anspricht. Als Jesus mit seiner Predigt fertig gewesen ist, da sagt er zu Petrus, fahrt in die Mitte des Sees hinaus und werft eure Netze aus, um Fische zu fangen. Und das ist natürlich nur der Gipfel. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da Petrus jetzt gedacht hat, also Religion hat er schon eine 1, aber einen Fischfang hat er mindestens eine 6. Denn jeder wusste damals, wer rausfahren wollte als Fischer, wenn ich die Netze auswerfen will, dann werde ich höchstens was fangen, wenn ich sie nachts auswerfe, aber nicht am helllichten Tag. Was für ein Unsinn! Wer Fische fangen will, muss nachts auslaufen. Die Stimmung bei dem Petrus, die war auf Null. Und gegen diese Aufforderung von Jesus, da stand nicht nur seine langjährige Berufserfahrung, sondern da stand auch, dass er sich vielleicht blamieren könnte, wenn er das macht, was Jesus sagt. Wenn man Gedanken lesen könnte beim Petrus, was werden wohl meine Kollegen sagen, wenn ich jetzt meinen ganzen Krempel wieder einpacke und da rausschippe? Ich setze ja meinen Ruf aufs Spiel, die vielen Schaulustigen da am Strand. Er ist innerlich hin und her gerissen. Wie soll er sich entscheiden? Sein Verstand sagt nein. Seine Gefühle, die sträuben sich. Verspürt nicht die geringste Lust, seinen Krempel zusammenzupacken und nochmal rauszufahren. Wenn Jesus ruft, wenn Jesus in das Leben eines Menschen hineinruft, dann kann es passieren, dass deine Gefühle dagegen stehen und dass du überhaupt keine Lust hast, ihm nachzufolgen. Es ist kein lustvolles Erlebnis für Jesus gewesen, als er das getan hat, was Gott von ihm verlangt hat, zum Beispiel am Kreuz zu sterben. Jesus nachzufolgen ist auch keine Frage der Lust oder Unlust. Jesus nachzufolgen ist eine Frage des Gehorsams. Wenn du das tust, was Jesus von dir verlangt, dann wirst du ganz schnell entdecken, dass das genauso ungewöhnlich sein kann und dass das auffällt, wie das bei dem Petrus ungewöhnlich war und aufgefallen ist.
Als Christ passiert es dir, wenn du das tust, was Jesus von dir verlangt, dass du gegen den Trend der Gesellschaft lebst. Ich habe manchmal so das Gefühl, ich hatte gestern schon von berichtet, dass ich zu DDR-Zeiten auch schon als Christ gelebt habe, dass wir zu DDR-Zeiten da leichter hatten, als Christen zu leben. Da war klar, wo der Feind stand. Da wussten wir, wo wir gegenzuhalten hatten. Liebe Freunde, ich habe das Gefühl, heute ist es viel schlimmer. Heute ist es viel schwerer geworden, als Christ zu leben, weil die Versuchungen so vielfältig auch sind. Also ich sage mal, in den Kernfragen der Ethik, da hört der Spaß meistens schon auf, wenn du dich da auf die biblische Grundlage berufst. Wenn man das Geschrei schon hört von den Leuten, die sagen, mein Bauch, da gehört mir. Und dann stellst du dich hin, und ich kenne junge Leute bei uns aus dem Kirchenbezirk, wo ich in der Jugendarbeit tätig war, die haben dann vor ihrer Schulklasse einen Vortrag gehalten zum Thema Abtreibung und haben ihren Standpunkt bezogen vom Standpunkt der Bibel her. Die konnten sich aber frisch machen. Wenn du dann dich hinstellst und sagst, die Bibel sagt, du sollst nicht töten. Die Kernfragen der Ethik, da hört der Spaß auf. Oder beim Thema Sexualität. Man hoppelt zusammen wie die Kaninchen, macht eine Runde Sex und hoppelt wieder auseinander. Und dann stehst du daneben als Christ und sagst, vom Standpunkt der Bibel her sehe ich das ganz anders. Gott hat sich das ganz anders für uns gedacht. Das ist doch die beste Gabe, die in eine andere Beziehung hineingelegt hat. Da wird geredet von Treue. Oder beim Thema Kinder. Also wir sind ja asozial, wir haben 5 Kinder. Und wenn meine Frau, die ging mit dem 4. Kind spazieren, als das so richtig so ein Frischling war, und in der Kutsche fuhr sie also unser Kind spazieren. Da ging eine ältere Dame auf sie zu und guckte rein, Stiftung Warntest. Man muss ja schließlich gucken, ob am Kind auch alles dran ist. Und als sie dann so reingeguckt hatte, schaltete sie zu meiner Frau hoch und sagte, nun ist aber gut, hä? In der Bibel steht drin, dass Kinder eine Gabe Gottes sind, ein Geschenk, wo man sich drüber freut. In unserer Gesellschaft habe ich den Eindruck, da wird sich kaum noch gefreut. Ich habe ein Erlebnis gehabt in einer Großstadt in Deutschland, da bin ich mit der U-Bahn gefahren. Und da fuhr eine Familie mit 3 Kindern, und ich weiß, wie Krach Kinder machen können. Und die haben nicht viel Krach gemacht. Und die Leute in der U-Bahn, die rümpften die Nase. Am nächsten Tag, ich bin fast zur gleichen Zeit wieder mit dieser U-Bahn gefahren. Da kam eine ältere Dame rein mit einem Hund, und da kläffte lauter, als die Kinder am Vortag Krach gemacht haben. Und alle haben sich gefreut. Und dann stehst du da als Christ und sagst, wenn du das lebst, was Jesus sagt, dann lebst du halt gegen den Trend, und das fällt auf. Nicht auffallen um jeden Preis, aber das fällt auf, wenn du das tust, was Jesus von dir verlangt. So wie das bei dem Petrus auch aufgefallen ist. Das war überhaupt nicht im Trend, da nochmal einen Tag rauszufahren. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Bricht es aus ihm heraus. Der Petrus, der ist ehrlich. Er redet über seine Probleme, über das, was ihn bewegt. Er hat Probleme mit dem Auftrag, den Jesus ihm gibt. Gegen den Trend ist schwer, Jesus. Da jetzt nochmal rauszuschippern, ich mache mich doch hier zum Affe. Nachdem Petrus seine Sorgen rausgequatscht hat, nachdem er alles Jesus auf den Tisch gelegt hat, da kommt zur Entscheidung und er sagt, auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Normalerweise sagen wir ja, das Wort von Jesus, das kann wohl richtig sein, aber, meine Freunde, meine Situation, meine Stimmung, meine religiösen Veranlagungen, die sprechen dem völlig dagegen. Der Petrus, der argumentiert gerade andersrum. Er sagt, weißt du, Jesus, meine Stimmung ist beschissen. Meine Kollegen, die lachen innerlich, wenn sie das erleben, was jetzt hier losgeht. Aber weil dein Wort stärker ist und weil ich dir vertraue, deshalb mache ich jetzt das, was du von mir erwartest. Deshalb fahre ich jetzt hinaus. Du bist der Auftraggeber. Ich würde es bei keinem anderen tun, aber weil du es bist, Jesus, deshalb fahre ich hinaus. Erst hat Petrus den ersten Kontakt mit Jesus zugelassen und nun gibt Jesus in seinem Leben den Kurs an. Fahre hinaus. Jesus ist der allerbeste Steuermann, den du dir für dein Leben überhaupt denken und vorstellen kannst. Er lässt dich niemals in die Irre fahren, er lässt dich auch nirgendwo stranden, er steigt auch nicht aus, wenn es stürmisch wird. Er bringt dich immer ans gute Ziel und du wirst bis zu diesem Ziel allerhand erleben. Es wird spannend sein und es wird gut sein. Es gibt genug Leute, die ich inzwischen getroffen habe, die auf den ersten Kontakt mit Jesus hin dann später alles über Bord geworfen haben. Da haben sie plötzlich gemerkt, dass Jesus das Steuerrad in ihrem Lebensboot in die Hand nehmen will und dass Jesus einen anderen Kurs einschlagen will, als sie es eigentlich geplant haben. Was passiert? Jesus fliegt über Bord. An Steuerrad lasse ich den nicht ran. Und damit ging der ganze Glaube mit Baden. Oder Jesus hat Unterhaltungswert. Die Furtkapelle, die kann er mal noch übernehmen an meinem Lebens, in meinem Lebensboot. Aber solange es keinen Spaß mehr macht, mit Jesus zu gehen, solange es sobald problematisch wird, sobald sich, weil ich Jesus nachfolge und das, was er will von mir, weil, wenn ich das tue, sobald ich das da dann Probleme kriege, dann tschüss. Furtkapelle, okay. Spaß darf es machen. Aber ja nicht, wenn es unten durchgeht. Das soll nicht der Weg sein. Petrus fährt also raus ans Ufer, auf den See. Die Netze, die werden ins Wasser geworfen. Sie fangen Fische, sie fangen so viele Fische, dass sie gar nicht selber alles in ihrem Boot aufnehmen können. Und da hätte er können eigentlich sich bei Jesus bedanken mit einem feuchten Händedruck, könnte können sagen, Dankeschön, das ist ja Aufschwung nach Ost, was du jetzt bei uns hier vorgemacht hast. Aber meistens kommt es ja anders, als man denkt. Völlig unerwartet fällt jetzt Petrus dort auf die Planken, auf die Knie und sagt, Herr, geh weg von mir. Herr, geh weg von mir. Erst erlebt er diesen Aufschwung, wird beschenkt und nun wird er auch noch unfreundlich. Meine Freunde, wenn Menschen entdecken, dass Gott ihnen auf Tuchfühlung nahe ist, dann ist nichts mehr mit strammer Haltung, dann ist das vorbei. Gott ist dann nicht mehr plötzlich in sicherer Entfernung, wo man sagen kann, lass den Gott einen guten Mann sein. Und Gott ist nicht mehr bloß eine religiöse Idee von irgendwelchen Spinnern. Gott ist plötzlich da, er ist so nah, dass einem die Angst in den Knochen steckt. Das passiert hier bei dem Petrus. Und der Petrus, der liefert gleich noch die Begründung für seine Unfreundlichkeit. Er sagt, geh weg von mir, ich bin ein schlechter Mensch, ich passe nicht zu dir, ich bin ein sündiger Mensch. Überleg dir deshalb ganz genau, ob du Jesus in dein Lebensboot einsteigen lässt oder nicht, weil du diese Erfahrung dann ebenso machen wirst, dass du merkst, ich bin ein sündiger Mensch, ich passe eigentlich so, wie ich lebe und so, wie ich bin, wie ich denke und wie ich handle, überhaupt nicht zu Gott. Ich lebe ja eigentlich Tag für Tag gegen das, was Jesus von mir in meinem Leben will. Und was will er denn? Jesus hat das mal alles zusammengefasst in einem einzigen Satz. Hat er die ganzen Gebote Gottes zusammengefasst. Liebe Gott über alle Dinge, mit allen Kräften, die dir zur Verfügung stehen, mit all deinen Möglichkeiten und deinen Nächsten wie dich selbst. Das fasst alle 10 Gebote zusammen, die wir im Alten Testament haben. Wenn ich schon Gebote höre, hörst du einige. Also ihr Christen, ihr habt überhaupt nichts vom Leben. Die 10 Gebote, die sperren euch doch ein, ihr hängt doch zwischen den Gitterstäben und ladet uns noch ein in den Käfig, das ihr Leben nennt. Ihr seid doch alle bloß eingesperrt, ihr habt doch nichts vom Leben. Habt ihr zu etwas keine Lust, dann schallt von senkrecht oben nach unten, du sollst. Und habt ihr Spaß an irgendetwas, dann schallt von oben nach unten, du sollst nicht. Und das sind eure Gebote und das wollt ihr uns anbieten? Nein, danke, mir ist schon schlecht. Wenn Leute so reden, dann kann ich ihnen nur sagen, dann hast du die Bibel noch nicht gelesen. Dann hast du sie noch nicht richtig gelesen. Als Gott damals diese Leitlinien fürs Leben, die 10 Gebote ausgegeben hat an das Volk Israel, da hat er denen das nicht um die Ohren gehauen, sondern hat erst aus seinem Jackett, hat er die gewisse Sittenkarte rausgezogen und hat sie vorgezeigt und hat gesagt, guckt an, das bin ich. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei aus Ägyptenland geführt hat, der dich aus der Knechtschaft befreit hat. Und ich will, dass du jetzt leben kannst, dass du wirkliches Leben hast und dass dein Leben gelingen kann. Deshalb gebe ich dir 10 Leitlinien für dein Leben an die Hand, damit du nicht wieder in Abhängigkeiten gerätst, damit du nicht wieder geknechtet wirst. Deshalb beachte diese 10 Gebote. Wisst ihr, oberhalb der Niagara-Fälle habe ich mir sagen lassen, da sind ein paar Bojen angebracht. Und auf diesen Bojen, da sind riesengroße Schilder und da steht drauf, halt, ab hier keine Rettung mehr. Nun kannst du mit deinem Boot dort langschippern und kannst da auf diese Niagara-Fälle und auf diese Bojen zufahren und kannst sagen, was sind das für Spaßvögel, die Dinger hier aufgestellt haben? Ich will doch Boot fahren. Oder du kannst sagen, wie das manche so meinen, die wollen mir nur Angst machen, die wollen mir einen Spaß verderben am Boot fahren. Und du fährst dran vorbei. Oder die Intellektuellen, die machen dann so, die sagen, wir müssen erst mal drüber diskutieren, ob die Bojen hier wirklich nicht zu weit vorn sind. Man kann vielleicht das noch ein bisschen weiter stecken. So ein bisschen auf den Niagara-Fall zu. Ich brauche mehr Platz zum Leben. Oder die ganz Praktischen, die sagen, das müssen wir erst mal ausprobieren, ob das wirklich so gefährlich ist. Liebe Freunde, oberhalb der Niagara-Fälle ist diese Todeslinie gezogen, dass die dort Boot fahren, auch wirklich Boot fahren können und leben können, ihre Freude dran haben und nicht den Abgrund abstürzen. Und so hat Gott mit den Geboten so eine Todeslinie durch unser Leben gezogen, damit Leben gelingen kann. Damit wir nicht in neue Abhängigkeiten geraten. Damit wir uns nicht versklaven lassen. Damit wir nicht in die Hölle abstürzen. Es gibt so drei verschiedene Arten, mit den Geboten von Gott umzugehen. Der erste, das ist der Erfolgsmensch. Das ist der, der gesagt hat, mein Erfolgsrezept für Karriere ist die, dass ich die Gebote Gottes einfach vom Tisch wische. Und das Ergebnis, das zeigt mir, dass ich Recht habe, denn ich bin dadurch erfolgreicher. Das Gebot, du sollst nicht stehlen, ist längst passé. Es hat mir nur im Wege gestanden, wenn ich Karriere machen wollte. Und mein Lebensmotto ist das Lied von den Prinzen, du sollst ein Schwein sein in dieser Welt. Also werde ich es zu was bringen, das ist meine Lebensmelodie. Das zweite, die zweite Möglichkeit, mit den Geboten umzugehen, das ist nicht der Erfolgsmensch, sondern der Superchrist. Der sagt, die Gebote, das ist die große Chance, dass ich endlich aus meinem Leben etwas machen kann. Sie sind so eine Art Leiter, wo ich Stufe für Stufe meinem Glauben und meinem Leben eine neue Qualität vorgeben kann. Sprosse für Sprosse steige ich hoch und Gott kann ja stolz über mich sein, was ich alles schon erreicht habe, wie viele Gebote ich in meinem Leben schon gehalten habe. Und die anderen Christen, die können zu mir aufschauen und ich kann dieses Licht von Gott, was er an dieser Welt leuchten lassen will, noch heller leuchten lassen durch mein Leben. Das sagt der Superchrist. Das ist auch eine Art, mit den Geboten Gottes umzugehen. Er will prächtig dastehen und hat Gott überhaupt nicht mehr nötig. Das ist der Gipfel der Sünde in dem frommen Mäntelchen. Und die dritte Möglichkeit, den Geboten Gottes umzugehen, das ist der Verzweifelte. Der Verzweifelte ist zwischen zwei Erkenntnissen hin und her gerissen. Er weiß auf einer Seite, die Gebote Gottes, die sind wirklich wahr und die gelten. Und die brauche ich, um wirkliches Leben zu haben. Und auf der anderen Seite merkt er, die Gebote Gottes sind wie eine vereiste Steilwand. Wenn ich da hochklettere, da rutsche ich immer wieder zurück und er verzweifelt dabei. Und fragt sich dann, soll Gott wirklich ein liebender Vater sein, wenn er mir diese Aufgabe stellt? Das gemeinsame Thema aller drei Typen, aller drei Arten, mit den Geboten Gottes umzugehen, das heißt, ich will etwas aus mir machen. Ich will etwas aus mir machen. Mit meinen gottlosen oder frommen Leistungen will ich gewinnen. Du kannst die Gebote Gottes ignorieren und in den Abgrund stürzen. Du kannst aber auch mit einem frommen Mantel bekleidet der größte Rebell gegen Gott sein. Der Petrus in unserer Geschichte, der hat über den Glauben schon viel gewusst. Der saß bestimmt Samstag für Samstag in der Synagoge. Er hat Jesus gebeten, seine Schwiegermutter zu heilen. Er hat ein Wunder erlebt. Und der Petrus hat aber gemerkt, ohne Jesus bin ich verloren. Wie kann diesen Typen geholfen werden? Ich weiß nicht, welcher Typ der Petrus gewesen ist von diesen dreien. Also die Frage bleibt doch, wie kann uns allen geholfen werden? Die Antwort heißt von Jesus, schlicht und ergreifend, fürchte dich nicht. Jesus polt das ganze System um. Nicht du musst etwas aus dir machen. Das brauchst du nicht. Es ist umgekehrt. Ich stehe zu dir. Ich sage ja zu dir. Ich vergebe dir deine Schuld. Ich bin die Eins vor all deinen Nullen in deinem Leben. Ich bin das Plus vor der Klammer deines Lebens. Du brauchst nichts mehr aus dir zu machen. Du bist schon wer, denn ich, Jesus, mache etwas aus dir. Der Petrus, der weiß ganz genau, auf Sünde, da steht Tod. Und das ohne jede Amnestie. Und die Sünde, die bekommt es immer mit dem Zorn Gottes zu tun. Und die Liebe Gottes, die steuert aber den Zorn Gottes wie so ein Bumerang auf sich selbst. Ich habe mal eine Geschichte gelesen, die hat sich in Afrika zugetragen. Da ist ein Stammeshäuptling gewesen und dieser Häuptling hatte die schwierige Aufgabe, Ordnung in seinem Stamm zu halten. Und die hatten ein ganz großes Problem, dass sie meine und deine nicht auseinanderhalten konnten. Dieser Häuptling, der entschloss sich eines Tages, als die Klauerei kein Ende nahm, zum folgenschweren Schritt. Er entschloss sich, ein Gesetz zu erlassen, wo er dachte, wenn die Strafe so hoch ist, dann wird niemand mehr dieses Gesetz übertreten, weil die Strafe gescheut wird. Und dann entschloss sich, dass jeder, der beim Stehlen erwischt wird, dass er mit 50 Schlägen mit dem Stock bestraft wird. Und von diesem Tag an war Ruhe in dem Stamm, die Klauerei, die hörte schlagartig auf. Eines Tages kam wieder jemand zu ihm und sagte, mir ist was weggekommen, mir ist was gestohlen worden. Sagt er, beruhig dich, du hast gleich, hast nur verlegt. Er konnte es nicht glauben, dass etwas gestohlen wird. Und dann wurden diese Gerüchte und diese Meldungen immer häufiger. Und eines Tages passierte das, was er immer befürchtet hatte. Am Ende des Dorfes, da ging eine Rauchwolke hoch. Die Menschen, die liefen dort zusammen und es war ein Geschrei, wo er merkte, es war was Fürchterliches, was Schlimmes passiert. Und dann kamen sie auf seine Hütte zu, über den Dorfplatz. Die Kinder, die kamen angerannt und wollten natürlich gucken, was los ist. Und da hörte er schon von Weitem, wie sie ihn zuriefen. Wir haben jemand beim Stillen erwischt. Und dann erhob er sich und stellte sich vor sein Volk. Und die Leute gingen beiseite und in der Mitte wurde eine Frau von zwei Männern festgehalten. Und da fuhr sie ihm durch Mark und Bein. Es war seine eigene Mutter, die beim Stillen erwischt worden ist. Und nun dachten sie alle, was wird er denn jetzt machen, unser Häuptling? Erst macht er große Gebote. Wird er es denn halten, auch wenn es seine eigene Mutter ist? Wenn er sagt, das können wir doch nicht machen, das ist nur meine Mutter. Dann sagen sie, erst macht er große Gebote, große Gesetze. Und dann kann er sie nicht mal selber halten. Der Häuptling zieht sich zurück, er denkt lange nach. Und dann stellt er sich vor sein Volk. Selbst die kleinen Kinder, die sonst unqualifiziert dazwischen quäken, die sind ruhig, weil sie merken, da liegt was in der Luft hier. Da sagt der Häuptling, es gibt das Gesetz und es gibt in diesem Gesetz diese Strafe und deshalb wird diese Strafe ausgeführt. Da geht man rein und durch die Menge, was, da will seine Mutter umbringen, denn jedem war klar, die Frau wird das niemals überleben. Aber der Häuptling war noch nicht fertig. Der Häuptling sprach weiter und sagte, ich werde anstelle meiner Mutter die Strafe auf mich nehmen. Liebe Freunde, das, was der Häuptling anstelle seiner Mutter auf sich genommen hat, das hat Jesus für jeden Menschen auf diesem Planeten auf sich genommen. Und die Konsequenz, dass Jesus für dich und für mich, dass Jesus für den Petrus dann ans Kreuz gegangen ist, für die Schuld, die wir getan haben, für das, wo wir die Gebote Gottes beiseite gelassen haben, wo Gott uns überhaupt nicht interessiert hat, die Konsequenz aus dieser Liebe und dass er uns die Freiheit schenkt und die Vergebung ist, dass der Petrus jetzt einen Auftrag bekommt. Die Konsequenz aus der Liebe ist, dass er für Jesus unterwegs ist. Jesus sagt zu ihm, in Zukunft wirst du Menschen fischen. Früher fing er Fische, um sie zu töten, und jetzt soll er loslaufen, um Menschen zu fangen zum richtigen, zum wirklichen Leben. Fischermann Petrus lebt gegen den Trend, denn Jesus ist jetzt des Fischermanns Friend. Liebe Freunde, ja, manchmal kommt so eine Liedermacherphase immer mal wieder durch. Du kannst 1000 Predigten in deinem Leben hören, es wird dir nichts nützen. Du kannst auch 100 fromme Bücher dir da hinten auf dem Büchertisch kaufen und sie lesen und es wird dir nichts nützen. Du kannst täglich den Evangeliumsrundfunk einschalten und hören, es wird dir nichts nützen, wenn du das alles, was du hörst und liest, nicht tust. Und liebe Freunde, das steht genau in der Mitte dieses Bibeltextes, in der Mitte dieser Geschichte, die ich euch erzählt habe. Sie taten es. Sie taten es. Und dazu möchte ich euch einladen. Da möchte ich einladen, wenn du bis heute bei Jesus dein Leben noch nicht festgemacht hast. Wenn dir Jesus bisher egal gewesen ist. Wenn du vielleicht bloß ein Mitläufer gewesen bist und gar nicht gemerkt hast, dass Jesus Interesse an dir hat, dass er eine Person ist, dass er dich lieb hat. Dann möchte ich dich einladen, diesen Schritt heute Abend zu gehen, den Petrus vor vielen Jahren schon gegangen ist. Ich möchte es wie gestern wieder sagen, dass es dazu viele Möglichkeiten gibt. Es gibt die Möglichkeit, dass du einen der Mitarbeiter, die so ein S hier dran haben, dass du die ansprichst und die haben dann auch Zeit für dich. Und dass du mit denen darüber redest, dass du mit denen betest. Und die werden dir dann auch erklären, was so ganz wichtig ist, wenn du deine ersten Schritte im Glauben gehst. Was du da vielleicht beachten sollst. Dann gibt es die Möglichkeit, dass du zu deinem Jugendleiter gehst, zu deinem Pfarrer. Du kannst auch in deinem Herzen beten, dieses Gebet, Jesus, hier bin ich. Bitte vergib mir meine Schuld, du sollst jetzt der Herr meines Lebens sein. Ich will dir gehören. Aber dann würde ich dich bitten, dass du dich dann zu erkennen gibst. Dass du dann zu deinen Mitarbeitern sagst, ich bin jetzt Christ. Sag mir doch bitte, was jetzt wichtig ist für die ersten Schritte im Glauben. Und ich will dich einladen, dass du vielleicht auch einen öffentlichen Schritt heute tust. Jesus hat mal gesagt, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem will ich mich auch bekennen vor dem himmlischen Vater. Viele, die zur Landeskirche gehören, die wissen das von der Konfirmation, da werden Jugendliche nach vorn geholt und werden eingesegnet. Ich selber habe bei der Konfirmation damals gelogen mit 14 Jahren. Ich habe da vorn gestanden vorm Altar und habe gesagt, ja, mit Gottes Hilfe, aber es war letztendlich nur ein Protest gegen die Lehrer, die von mir die Jugendweihe wollten. Der Schritt zum Glauben, den habe ich dann erst getan, 2-3 Monate später auf einer Rüstzeit. Aber du kannst auch, so wie das in manchen Kirchen gehandhabt wird, nach vorn kommen und kannst sagen, ich stelle mich jetzt hier vorn hin und ich will zu Jesus gehören und dann werde ich hier runterkommen, werde mit dir beten, werde dir Satz für Satz vorbeten von so einem Gebet, wo du dann Jesus dein Leben schenken kannst. dann kommen hinterher auch noch Mitarbeiter zu dir, mit denen du dann reden kannst, wo du über diese Schritte im Glauben auch reden kannst. Liebe Freunde, wenn wir Hochzeitstag haben, wir hatten neulich unseren 17. Hochzeitstag, und jedes Mal zum Hochzeitstag versuche ich auch zu Hause zu sein, dann geht meine Frau nicht, da gehen wir richtig fressen. Also, wir gucken da auch nicht auf die Preisliste in der Gaststätte, wo wir dann sind. Wir lassen es uns einfach mal richtig gut gehen. Und wenn ich euch erzählen würde, was wir gegessen haben, würde euch das überhaupt nichts nützen. Auch wenn ich das Essen, was ich mir da habe auftafeln lassen, fotografiert hätte, das würde euch nichts nützen. Das heißt, wenn ich vielleicht noch einen Rekorder hingestellt hätte und hätte meinen Schmatzen von meinem Essen aufgenommen, es würde euch nichts nützen. Ja, abschrecken. Es würde dir erst was bringen, das Erlebnis, was ich hatte, würde dir erst was bringen, wenn ich dir erstens verrate, in welcher Kneipe wir gegessen haben, wenn ich dir zweitens sage, was wir gegessen haben, wenn ich dich drittens einlade. Aber ich bin heute nicht hier, um euch zum Essen einzuladen, wir haben ja von uns gehört, dass es super Essen gibt, sondern ich bin heute hier, hergefahren in das Missio-Camp und diese ganzen Tage, um euch einzuladen zu einem Leben mit Jesus Christus. Und dazu hast du jetzt die Möglichkeit. Wenn du willst, dann geh los, es ist Zeit, lasst uns gehen. Der Ronny wird es jetzt singen mit Daniel, der wird es spielen. Du bist eingeladen, hier nach vorn zu kommen. Ich warte hier auf dich. Du kommst nicht zu mir. Du kommst auch nicht zu irgendeiner Kirche, sondern du kommst zu Jesus Christus, der dich lieb hat.